Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich konnte es kaum aushalten in dem Gottesdienst. Er liegt jetzt schon lang zurück, 27 Jahre. Ich saß dort und die Glaubensgeschwister begrüßten sich fröhlich und es war eine heitere Stimmung. Der Lobgesang war voller Kraft und Schönheit und lobte die Kraft Gottes. Aber ich muss sagen, wenige Tage zuvor hatte ich die Diagnose bekommen, dass ich unheilbar krank bin. Und die Ärzte sagen, wir können gar nichts für Sie tun. Und in dem Moment merkte ich, dass ich nicht so fröhlich mitsingen konnte. Ist ja auch verständlich. Ja. Nun, das liegt lange zurück. So ähnlich ist es mir auch gegangen, als meine Mutter sehr plötzlich starb mit 65 Jahren an einem Herzinfarkt. Und wir waren dabei als Familie. Ich bin verheiratet mit Christiane. Wir haben drei kleine Kinder damals gehabt, die heute schon groß sind. Und ich hatte am folgenden Tag dann auch zu predigen. Und ich merkte selber, wie schwer mir das manchmal fällt, dann auch von der Kraft Gottes zu reden, von Jesus, in dem wir alles haben. Und komm zu Jesus, dann geht alles gut. Und ich merkte, nein, es ist nicht so gut gelaufen. Jedenfalls, ich habe es nicht gut empfunden. Das ist nicht nur das Gefühl der Ohnmacht, was dann in einem hochkommt, sondern es krabbeln Fragen in der Seele hoch, die einen vielleicht manchmal, die wir unterdrücken. Etwa solche Fragen: Hat Gott wirklich Kraft? Hat er wirklich die Kraft, von der wir als kleine Kinder gesungen haben? Hält er wirklich sogar die ganze Welt in den Händen bei diesem Tuvabo? Hat Gott vielleicht Lieblingskinder? Bei manchen läuft das scheinbar alles glatt. Die sind meist unerkenntlich. Die geben sich nicht zu erkennen. Oder? Will Gott mich möglicherweise durch Leiden und schwierige Situationen, durch Schmerzen, ich habe viel mit Schmerzen zu kämpfen, will Gott mir dadurch was sagen? Will er mich sozusagen erziehen? Und das ist auch so ein Spruch, den man in vielen Freikirchen gerne pflegt und nicht nur in Freikirchen. Frag nicht warum, frag wozu. Alles Leiden, alle Not hat schon irgendwie eine Aussage Gottes für dich. Ich halte diesen Spruch für etwas oberflächlich. Denn du kannst fragen, warum, warum. Und es gibt gewisse Leiden, da kriegst du keine Antwort auf das Warum. Alles, was dir die lieben Glaubensgeschwister als Ratschläge mitgeben, ist mehr Schläge als Rat. Und du weißt es nicht. Ich war sehr angetan durch einen Professor, von dem ich ein bisschen gelernt habe. Ich habe nie bei ihm in Vorlesung gesessen. Professor Jusutis, der ist nun auch schon beim Herrn. Der hat in Göttingen gelehrt. Und je älter er wurde, umso mehr hat er über diese Fragen nachgedacht. Ich kann mich entsinnen, wir waren in einem Podium zusammen auf einem Kirchentag oder wo das war und sollten über diese Leidsfrage sprechen. Und jeder hatte so seine Ideen, wie man damit umgeht. Da waren Charismatiker dabei, die sagen, wir singen in Sprachen und wir loben den Herrn. Die Nächsten sagen, wir lesen die Bibel und das ist wunderbar. Und der Nächste sagt dies und jenes. Und er sagte, ich mache das auch alles gern, was Sie da sagen. Aber am meisten hilft mir die Antwort, dass ich keine Antwort habe und dass es sinnloses Leiden gibt. Sinnloses Leid heißt, ich frage nicht warum. Das hat mich damals sehr fast geärgert im ersten Moment und doch dachte ich, diese Antwort ist durchaus nachdenkenswert. Nun, ich will das nicht weiter vertiefen. Die sogenannte Theodizee-Frage ist eine Kernfrage, warum Gott das alles zulässt. Als kleiner Junge in der Sonntagsschule, so hieß damals der Kindergottesdienst bei uns, haben wir ein Lied gelernt, das war mein Lieblingslied. Und das habe ich gerne gesungen und viel gesungen. Das ging so, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Ja? Es war so ein positives Lied, ja? So ein Strahlemann-Lied. Es ist theologisch ziemlicher Unsinn, was man da singt, aber es ist trotzdem schön. Ja? Das ist ja definitiv nicht wahr, was wir dort singen. Ja? Und trotzdem fragen sich heute Leute, wie kann man damit Leiden umgehen? Und es gibt sogenannte Resilienzforscher in der Psychologie etwa. Man untersucht Menschen, die in tiefsten Notsituationen trotzdem Widerstandskraft haben. Das nennt man Resilienz, vom lateinischen Resilienz, also das Widerstehen. Woher haben die das? Einer dieser Forscher, Boris Cyrulnik heißt er, ist von Haus aus Jude, ist ein hochbetagter Mann und er hat diesen Begriff eingeführt in der Forschung. Und er wurde vor einigen Jahren, ich weiß nicht genau wann das war, gebeten am großen Kongo-Krieg, dass die damaligen Kindersoldaten zu befragen, was hat euch, das waren alles muslimische Kinder, was hat euch bewogen, was hat euch am meisten Trost gegeben bei den ganzen Schrecken, die sie dort erlebt haben? Und er hat Interviews gemacht, wie man das als Wissenschaftler macht und so weiter und ist zu einer ganz interessanten Entdeckung gekommen, dass diese muslimischen damaligen Kindersoldaten und jetzt dann schon etwas älter sagten, was uns am meisten Kraft gegeben hat und Trost ist, wenn wir in eine christliche Kirche gegangen sind. Und er war völlig schockiert. Und sagt, was ist das? Und er hat darüber nachgedacht, hat dann ein sehr interessantes Buch geschrieben, Glaube heißt das Buch, ist im letzten Jahr beim Spiegel-Bestseller auf Nummer 1 gewesen. Und beschreibt, was im Gehirn eines Menschen abläuft. Er ist also Hirnforscher und guckt da, was da für Abläufe sind, hat das untersucht, was im Gehirn eines Menschen vorgeht, wenn er von dem lebendigen Gott Trost bekommt. Und das ist interessant, ja. Und ein Freund von mir, der hat ihn kürzlich mal interviewt auf einer Konferenz und sagte dann, ja, Herr Cyrulnik, also wenn Sie das jetzt schon wissenschaftlich belegen, dass unser Gott und Jesus so viel Trost bringt, dass das im Gehirn sogar nachmessbar ist, sollten Sie nicht vielleicht auch mit Jesus unterwegs bleiben? Ja? Und er schmunzelt und sagt, ich bin noch nicht ganz so weit. Ja. Aber es ist wirklich enorm. Und das führt mich zu dieser großen Frage, welche Trost geben wir eigentlich Menschen? Was erleben wir, wenn Leute sagen, hat mir wohlgetan oder ich habe Frieden oder wie auch immer. Es gibt unsagbares Elend in dieser Welt und auch in diesem Raum. Wir hatten gestern hier ein Seminar, wie wir auf Gott hören und wenn jetzt so richtige Propheten hier auftreten, die sagen, ich sehe Leute, da sitzen welche, die haben gerade Bauchschmerzen, die nächsten weinen, haben die ganze Nacht durchgeweint, die nächsten haben, die können überhaupt nicht mehr schlafen und was weiß ich, diese ganzen Leiden, die es heute gibt, unzählige Leiden, die vielen Krisen, eben haben wir das schon in der Anmoderation unseres Lobpreises nochmal wahrgenommen, wo wir merken, wir haben nicht nur Krieg, Ersten, Zweiten Weltkrieg, sondern wir haben Krieg heute, laut WHO und den Berechnungen, die sie gemacht haben kürzlich, sterben im Schnitt in den letzten Jahren ungefähr immer zwischen 200 und 300.000 Menschen in Kriegen. Nicht hier in Deutschland, sondern weltweit. Und so muss man sagen, naja, so viel ist das ja auch nicht. Wenn wir 7,7 Milliarden sind, bleibt ja noch was übrig. 1,6 Milliarden Menschen kommen jährlich um durch Gewalt. Das ist eine hohe Zahl. Also die sterben nicht freiwillig. Und die meisten davon sind übrigens Frauen. Also man kann, wenn man diese ganzen Zahlen sieht oder die ganze Christenheit, die verfolgt wird, wir treffen uns hier und sagen, es ist alles gut, wir wollen so bleiben, wie wir sind oder wollen uns ein bisschen solide weiterentwickeln. Wir haben unseren Frieden, ja. Das ist Ausnahmezustand, was wir hier erleben. Das ist ein Ausnahmezustand für Christen und wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Ich bin aufgewachsen in dieser Zeit. Nun, wie erlebt man denn in diesen schwierigen Zeiten Trost? Ich hatte schon von meiner Mutter erzählt, die nun schon beim Heiland ist. Nun, wir hatten ein Lebensmittelgeschäft zu Hause, so einen Tante-Emma-Laden. Meine Mutter hieß zwar Waltraud, was auch nicht schöner ist als Emma, aber immerhin. Das war in einem Dorf. Und ich war der Kleinste in der Familie und ich saß immer auf den Stufen, das Geschäft war unten in so im Erdgeschoss, im Anbau. Und da saß ich immer auf den Treppen und kriegte alles mit, was da abläuft. Also ich bin ein Nachkriegskind, Jahrgang 53, war noch so ein bisschen nachkriegsmäßig. Und die Leute kamen in dieses kleine Geschäft und brachten ihren Kaffeebecher mit und sagten, ich möchte gern für 10 Pfennig Senf. Ja, kriegten sie eigentlich so viel Senf und meine Mutter hat immer noch einen Gnadensenf oben drauf gegeben und dann kriegte sie immer noch Protest. Und alles wurde noch abgewogen, Mehl und alles, das war interessant, war ein interessantes Unternehmen, fand ich. Aber sie hat sich oft, manchmal, aber nicht absichtlich, ein bisschen zu viel auf der Waage gehabt. Es wurde abgewogen, meinetwegen bei Wurstwaren und so. Und ich höre das heute noch, wie oft und wie freundlich sie gefragt hat, ach, entschuldigen Sie, darf es ein bisschen mehr sein? Und darf es ein bisschen mehr sein? Diese Frage möchte ich euch mitgeben. Es ist eine schöne Gemeinde hier. Gott hat die Gemeinde gesegnet über Jahre und Jahrzehnte. Frauen und Männer haben hier gebetet und die Zukunft wird weitergehen. Wie viel Christus ist in dieser Gemeinde? Das ist übrigens eine Frage, die Jean Calvin, einer der großen Reformatoren, reformierte Kirche, seinen ersten Gemeindevisitatoren mitgab. Sie sollten nämlich gucken, ob die neuen stehenden reformierten Gemeinden auch ordentlich laufen. Und dann hat er ihnen gesagt, die erste Frage, die ihr fragen sollt, wie geht es Christus in eurer Gemeinde? Das ist eine interessante Frage. Der hat nicht gefragt, gefallen euch die Gottesdienste, mögt ihr die Musik, predigt der Prediger anständig oder ist es biblisch genug, ist es zu lang, zu kurz? Wie geht es Christus in eurer Gemeinde? Und ich spreche nicht nur vom Gottesdienst. Darf es denn ein bisschen mehr von Christus sein? Oder sagen wir, es reicht uns. Und wenn ich sage, mehr von Christus, dann meine ich, darf es mehr Trost sein von Christus. Denn Gott ist nicht nur der, der Leid überwindet und uns hier schon rausführt, sondern er ist derjenige, der uns durchführt, was wir eben gesungen haben. Dieser bekannte Psalm 23, dass der Herr tröstet. Mein Thema mehr als ein Quantum Trost habe ich natürlich in Anlehnung an einen James-Bond-Film gewählt. Einige James-Bond-Fans werden das wissen und ich oute mich als ein solcher auch. Ab und zu ist mir die Bibel zwar auch spannend, aber nun denn. Mehr als ein Quantum. Ein Quantum ist ja ein gewisser Maßstab. Nun, offensichtlich gibt es viele Fragestellungen. Ich will uns einen Text aus dem 2. Korintherbrief lesen. Ich habe viel geguckt, an welchem Text kommt das Wort Trost, Trösten am häufigsten vor. Und das ist ein Text vom Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 7. Ich lese ihn einmal langsam vor, er wird auch mit eingeblendet. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wenn die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen der Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Okay, es ist ein Text, da kommt sehr viel Trost vor, nämlich 10-mal, wenn man richtig gezählt hat. Da geht es zunächst um die Erfahrung des Trostes, die der Apostel Paulus ja offenbar gemacht hat. Und er war im Gefängnis oder wo immer er das geschrieben hat, aus welcher Not heraus. Und der Grundgedanke, den er hat, Paulus sieht sein Schicksal, sein Leiden immer im Zusammenhang mit Jesus Christus. Wenn du leidest, ist es schlimm. Wenn Jesus nicht dabei ist, ist es unerträglich. Das ist eine interessante Aussage, die ich ihm gemacht habe. Ich bin darauf gekommen, als ich vor kurzem einmal hörte, wie eine Frau das bezeugte. Und sie bezeugte es, dass diese Nähe Jesus im Leiden, wie erleben wir das? Das ist sehr unterschiedlich. Und sie sagte, es ist, als wenn Jesus bei mir ist. Das ist also eine erste Näheerfahrung des Christus. Jesus ist bei mir in dem tiefsten Schlamassel des Lebens. Wenn ich keine Antworten mehr habe, wenn ich Agonie bin, Agonie heißt, ich bin ratlos. Da sagte diese alte Frau, es war in einer Schlammlawine, wir erleben das, ich weiß, da gibt es auch ein Bild, glaube ich, zu, ja, wo so eine Schlammlawine voll auf so ein Dorf runterkommt und alles war zu, weg, ja. Und da kam ein Seelsorger in diesen Ort und er hat versucht, die Leute zu trösten. Und naja, es war unheimlich viel Elend. Und diese Frau saß vor den Trümmern ihres Hauses, hatte viele Menschen oder was verloren. Und der Seelsorger hatte keine richtigen Worte. Er setzte sich dazu und sagte, ja, es ist wirklich schlimm. Es ist unheimlich schlimm. Es ist eigentlich unerträglich. Und wollte sie trösten. Und sie schwieg. Und dann sagte sie, ja, es ist wirklich schlimm, aber wenn Jesus nicht jetzt hier wäre, wäre es wirklich unerträglich. Dann könnte ich es nicht tragen. Diese Aussage hat mich sehr stark berührt. Wenn Jesus nicht hier wäre, mitten im Schlamm, du sitzt vielleicht mitten im Schlamm deiner Seele, du weißt nicht, warum du so komisch bist, wie du bist. Ich gucke jetzt niemanden an. Ja? Aber wir kennen doch das, wo wir uns selbst ein Rätsel sind, wo wir sagen, Herr, ich kriege das nicht voneinander. Nein, Jesus ist da. Jesus ist bei mir. Oder ich denke an einen anderen Mann, den man auch wirklich bewundern kann, Dietrich Bonhoeffer. Viele kennen seinen Namen, der auch in den letzten Tagen des Krieges dann im Konzentrationslager in Flossenbrück ermordet wurde. Und er sagte, so wird es berichtet, einen Tag, als er seinen amerikanischen Mitgenossen da traf, mit Freund, der auch gehängt werden oder erschossen werden sollte, weiß ich nicht, bei ihm, da sagte er auf Englisch, "This is the end, but for me, it is the beginning of life." Auf Deutsch, dies ist das Ende, das ist unser Ende. Aber für mich ist es der Anfang des Lebens. Was ist das für eine Kraft, dass ein Mensch das so sagen kann? Oder ich denke an Menschen, die ich begleitet habe. Ich denke daran, ich war viele Jahre, oder ich bin immer noch Pastor, als Gemeindepastor, und ich war eine Zeit lang in Hannover. Und da waren so viele junge Leute und die mussten alle nötig heiraten, sage ich mal so. Die mussten nicht heiraten, die wollten heiraten, ja, damit wir uns richtig verstehen. Ja. Wir hatten jeden Samstag immer Hochzeit. Ja. Und unsere drei kleinen Kinder sagten Samstag schon, müssen wir heute wieder zur Hochzeit? Müssen wir heute Blumen streuen? Nein, heute dürft ihr mal so mitgehen. Ja. Aber es war schon auch nicht spannend. Und ich erinnere mich an eine der tollsten Hochzeiten. Die ganze Gemeinde war versammelt. Wir feierten, wie man nur so feiern kann. Es war richtig pure Freude und das junge Volk tanzte umher und johlte vor Freude. Dann bekam ich einen Anruf. Ich sollte zu Bruder Reger kommen, ein älterer Bruder, eine Säule der Gemeinde. Er liegt im Sterben, im Krankenhaus. Und er wollte gerne, dass ich zu ihm komme. Ich bin also dahin gefahren, kam aus diesem puren Leben. Und ich kam in das Zimmer und Bruder Reger war voll bei Bewusstsein und war sehr schwach. Und er öffnete seine Augen und strahlte mich an. Ich sang mit ihm noch ein Lied. Sein Lieblingslied, wusste ich, was das war. Und dann habe ich ihn gesegnet. Und ich sage, ja, dann werden wir uns wohl im Himmel wiedersehen. Ja? Und er lächelte sogar. Hob mit letzter Kraft seine Hand, als wenn er mich segnen wollte, und strahlte mich an aus diesen Augen eines sterbenden Christusmenschen. Da konnte ich mehr Vitalität entnehmen als bei dem ganzen Party in der Kirche. Da war so viel Kraft drin. Um diese Trostkraft geht es mir in dieser Predigt. Erlebst du sie? Kennst du diese Kraft? Wenn diese Gemeinde keine Tröstekompetenz hat, dann gnade ihr Gott. Wenn du nur von Jesus weißt, dass er der Überwinder ist. Nein, Jesus ist der Beisteher. Er steht dir zur Seite. So wie es der Psalmist auch. Und wenn ich auch wanderte im finstern Tal, wir haben es eben gesungen, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Eine zweite Näherfahrung ist, dass Jesus mit mir ist. Es gibt viele, die sich ein bisschen in der Psychologie auskennen. Ich bin nur so ein Anlernling. Aber man weiß davon, wenn Leute mit Leid verbunden werden oder wenn es ans Sterben geht. Ich unterrichte etwa in einer Ausbildung für Hospizpfleger, für Spiritual Care. Und da geht es immer ums Sterben. Und man weiß von Kübler-Ross und diesen anderen Forschern, es gibt meist 7 Stadien, die man irgendwie durchläuft. Ich nenne sie mal ganz kurz. Die erste Phase ist, man lehnt das Leiden und Tod und alles ab. Man verdrängt es. Das geht zur Tagesordnung über. Zweite Phase, man fragt nach den Ursachen. Warum passiert mir das? Wer ist schuld daran, dass ich jetzt sterben muss oder dass ich leide? Die dritte Phase ist ein verzweifeltes Bemühen um Hilfe und Heilung. Man nimmt jeden Strohhalm, der sich bietet. In der vierten Phase ist eine Verunsicherung, ja, bis hin zur Resignation. Man gibt sich auf, letztlich. Und in der fünften Phase sagt man bewusst ja, auch zum Sterben, oder man gestaltet jede Minute, die man noch hat, bewusst. Nun denn, ich habe das so gehört und man kann das sicherlich auch nachvollziehen. Ich habe gedacht, wie ist das bei Christen anders? Und das ist interessant. Ich will das mal sagen, in der ersten Phase, wo es um Ablehnung geht, ich muss das Leiden nicht ablehnen. Zu meinem Leben gehört Leiden. Und wenn ich auch nicht gerade so aussehe, aber ich habe ständig Schmerzen, 24 Stunden am Tag, ja, und das seit 17 Jahren. Oder ich muss da durch, nun bin ich kein Leidensmensch, ich weiß, andere müssen durch viel mehr durch. Ja. Und trotzdem ist es eine Frage, was mache ich? Also wir haben zumindest die Möglichkeit, Gott hineinzunehmen in dieses Leiden. Wir können klagen. Das Klagen zu Gott bedeutet nämlich, dass du Gott nicht aufgegeben hast in deinem Leiden. Dass du nicht sagst, ich bete nicht mehr. Klage doch dein Leid zu Gott. Klage es ihm. Die Gemeinde muss ein Ort sein, wo man Tränen haben darf. Und wo man nicht sagen kann, ach, wein mal nicht, Herr, der Herr ist da. Nein, dann wein doch vor dem Herrn. Weine so viel du kannst. Ja. Und manche können schon gar nicht mehr weinen. Das Klagen ist etwas Wunderbares und die Bibel ist voll von solchen Klageliedern und Klagepsalmen. Das Klagen hat seinen Platz. Henry Nouwen, ein reformierter Theologe, er hat ein Buch geschrieben, das mir sehr, sehr viel gegeben hat. Du schenkst mir Flügel, heißt dieses Büchlein. Und darin schreibt er zum Beispiel Begriffe wie Verletzlichkeit, Loslassen, sich einlassen, weinen, klagen, Trauer, die kommen im Wörterbuch des Teufels nicht vor. Da musst du immer fröhlich sein. Immer siegen. Zweite Phase, da ist nicht die Ursachenforschung im Wesentlichen, sondern ich weiß mich in der Hand Gottes verborgen. Ich kann mich entsinnen, ich bin Tagebuchschreiber. Seit 50 Jahren schreibe ich Tagebuch. Und das sind Gebetstagebücher. Ich schreibe immer Gebete in mein Tagebuch, was ich alles so erlebe mit dem Herrn und so weiter. Und ich kann mich entsinnen, an dem Tag, nachdem meine Mutter damals starb, habe ich folgenden Satz da reingeschrieben. Lieber Vater im Himmel, meine Gefühle schwanken hin und her zwischen Dankbarkeit und Schmerz, zwischen Freude und Traurigkeit, zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Halte mich fest, wenn ich jetzt loslasse. Das ist was anderes als Ursachenforschung treiben. Es ist ein Vertrauensgebet und auch eine Klage und eine Bitte. In der dritten Phase, wo es darum geht, dass man verzweifelt jeden Strohhalm nimmt und jede Hilfe annimmt, und ich bin sehr dankbar für viele Ärzte, Therapeuten und Seelsorger und alle, die sich mühen um unser körperliches und seelisches und sonstiges Wohl. Wir leben in einem solchen wunderbaren Reichtum, einem Staat, wo wir so viel wirklich gute Hilfe haben. Und viele sagen, ja, aber als Christ kann ich denn das alles annehmen? Natürlich kann ich das annehmen. Ja. Ein schlauer Arzt kann auch nichts anders entwickeln, als Gott ihm das zeigt. Ja. Der weiß das nur nicht, dass er es von Gott hat manchmal. Nebenbei jetzt doch, das ist eine kleine lustige Geschichte, die muss ich euch erzählen. In unserer Gemeinde in Hannover war eine ältere Dame, die war nie zum Arzt. Die musste auch nicht zum Arzt. Die war einfach so fit, so ein Aussiedler, Frau, die hat alles durchgebracht. Ja. Und dann aber kam es doch, im hohen Alter musste sie zum Arzt. Ich weiß gar nicht mehr, was sie hatte, war nicht so schlimm. Und der Arzt konnte ihr helfen und dann war sie überglücklich. Ich weiß nicht, besuchte sie. Ach, ich bin geheilt. Ich sage, wunderbar, ja. Ich muss zum Arzt. Ich sage, nee, der Arzt hat ja nun geholfen. Ja. Nee, ich muss ja hin. Also hat sie sich wieder angemeldet, ging zum Arzt und sagte, ich muss mich bedanken bei Ihnen. Ich bin gesund. Ja, sagt er, schön, ja. Ist sonst noch was? Nee, das wollte ich nur sagen. Ja. Und ging zur Tür, weil die Ärzte sind ja immer gut getimt. Und dann dreht sich um, ach Herr Doktor, das wollte ich noch sagen. Haben Sie sich denn auch schon bedankt? Er sagt, wieso? Ja, beim Herrgott. Dass Sie so schlau sind, das kommt von dem. Also das ist wirklich eine nette Geschichte. Ich hoffe, ihr habt sie verstanden in diesem Akzent. Es soll auch nicht despektierlich sein gegenüber Aussiedlergeschwistern. Aber ich dachte, das ist wahr, ja. Aber wir dürfen das alles in Anspruch nehmen. Und trotzdem bekennen wir in dieser Phase, wir haben das Wissen, alle Hilfe kommt von Gott. Das ist das Wesentliche. In der vierten Phase, da resignieren wir nicht, sondern wir können bekennen, dass ich nicht tiefer fallen werde als in die Hände Gottes. Und in der fünften Phase, wenn ich einfach mich hineingeben muss und sage, es passiert nichts, will ich jede Sekunde meines Lebens mit Christus leben und gestalten. Ich wache morgens auf und denke, Herr, ich habe wieder einen Tag. Ich bin wieder einen Tag näher an deiner Wiederkunft oder an der Vollendung meines Lebens oder was weiß ich. Und ich sage, okay, ich bin noch nicht tot, ich habe noch Schmerzen. Ja. Ich merke das noch, ja. Und ich habe auch noch Freude. Und ich will diesen Tag nehmen wie ein Raum der Gnade. Ich empfange ihn und ich gestalte ihn in meiner Schwachheit auch. Und wenn ich sterbe, dann möchte ich im letzten Atemzug möglichst noch Halleluja flüstern. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Dann ist noch der Jesus in mir, das will ich noch mal sagen, die Nähe. Das ist ein großer Trost. Ich will noch mal von mir persönlich erzählen. Das sind neurologische Schmerzen, die ich habe. Also Nervenschmerzen im Körper. Und wenn die nachts stark puckern, jeder, der mal Zahnschmerzen hat, der weiß, das kann gut zur Sache gehen, ja? Und dann habe ich so als Christ gesagt, Herr, hilf mir, die Schmerzen sind so groß, nimm die Schmerzen doch. Und sie blieben. Ja. Dann habe ich gelernt, man muss geistlich kämpfen. Im Namen Jesu Christi, Schmerz, ich gebiete dir, weiche. Schmerz sagt, ja, der blieb. Ja. Der ist nicht weggegangen. Und ich dachte, Herr, was machen wir denn jetzt? Und da war mir eines ganz klar, ich gehöre Jesus. Und nicht nur das Gesunde an mir gehört Jesus, Jede kranke Zelle gehört Jesus. Ich gehöre ihm brutto. Und er lebt in mir. Der ist nicht weggegangen aus dieser Bruchbude, um mal von einem abgängigen Körper zu reden. Der lebt in mir. Und je schwächer ich bin, umso mehr lebt er. Glaube ich jedenfalls manchmal. Also was mache ich jetzt, wenn ich nachts wach werde? Dann sage ich, Herr Jesus, wir haben wieder Schmerzen. Weil er die Schmerzen mit hat. Ich habe Teil an seinen Schmerzen und er hat Teil an meinen Schmerzen. Nun, das will ich euch mal als eine persönliche Sache mitgeben. Ich muss mal schauen, ich höre gleich auf zu predigen. Ich will euch noch ein paar Gedanken mitgeben, wie dann der Dienst des Trostes aussehen kann. Wie erlebst du Trost und wie kannst du andere trösten? Paulus schreibt, dass wir die trösten. Nun, das erste ist Zuwendung zeigen. Zeig einfach körperliche Zuwendung. Etwa auch im Hospiz weiß man das oder auch von Leuten, die an Demenz leiden und so weiter. Die Nähe ist schon etwas Entscheidendes. Also wenn du einen Menschen kennst, der in Not ist, dann zeig ihm Nähe. Respektiere aber, wenn es ein Distanzmensch ist, solche gibt es. Ja? Es gibt ja Leute, die immer alle in den Arm nehmen und sagen, oh, ich muss dich knuddeln, du Armer. Und der andere kriegt keine Luft mehr und sagt, hoffentlich hört ihr bald mit Knuddeln auf. Ich will hier raus aus der Zelle, ja, so ungefähr. Manche trösten, um selber irgendwie ihre Trauer, die sie mitfühlen, ihr Mitgefühl zu überwinden. Also es wirklich gut mit Gottes Hilfe. Lass dir von Gott zeigen, wie du trösten kannst. Wie viel Dicht und Nähe du zeigst. Aber zeig es. Und ihr Männer, zeigt es. Und wenn ihr keine Tränen mehr habt, dann betet um Tränen. Betet um Tränen, dass ihr mitweinen könnt, dass ihr spüren könnt, was Jesus empfindet, wenn ein Mensch leidet. Es geht doch nicht nur um das mitmenschliche Leiden. Also, dass man Nähe zeigt. Henry Nouwen, von dem ich erzählte, berichtet in diesem Buch, wie eine Frau aufsucht, der es fürchterlich schlecht ging, und er redet ihr so zu, ach, Jesus ist ja da, und so wollte sie rausholen aus dem Loch. Und dann schreibt er nachher in der Reflexion dessen, was er getan hat, ich war mit diesen Worten absolut keine Hilfe für die Frau, sondern verschlimmerte ihre Schuldgefühle noch. Meine Worte waren eher eine Anklage als Trost für sie. Ich hatte ihre Gefühle überhaupt nicht akzeptiert, sondern auf der Stelle angefangen, diese Gefühle zu bekämpfen. Als ich ging, ließ ich eine Frau zurück, die jetzt trauriger war als vor meinem Besuch, noch belasteter, eben weil sie nicht fröhlich wurde, weil ich noch nicht einmal bestätigt hatte, dass ich sie überhaupt gehört hatte. Ich erlaubte ihr einfach nicht, einen Augenblick traurig zu sein. Also Seelsorger. Eine ganze Gemeinde ist eine Seelsorgegemeinschaft. Die Nähe. Wen besuchst du heute? Wem bist du nah? Wem zeigst du Nähe? Wen gibt Gott dir in deine Nähe, den du trösten kannst? Das zweite, Zuspruch geben. Zuspruch geben. Wie macht man das? Das Hebräische Nacham, trösten, hat immer auch ein Mitklagen in sich. Also, dass wir mitklagen, dass wir den Leuten Worte geben. Eine Frau, deren Mann, jung, sehr früh gestorben ist, sie kriegte viel mit, schöne Schriften und schöne Worte, was man alles so schreibt dann. Gibt ja schöne Worte. Ja. Und die Frau sagte mir dann nach einer längeren Zeit, ach, weißt du, was mir Trost gegeben hat, war das biblische Wort. Ich hätte am liebsten gehabt, dass Leute zu mir gekommen wären und hätten mir einfach Psalmen vorgelesen. Oder einfach gesagt, ich lese dir das Evangelium von Markus vor oder was weiß ich. Nur Wort Gottes pur hat eine Kraft, die durch kein menschliches Wort zu überbieten ist. Eine Kraft des Trostes. Und auch beim Gebet, auch Gebete des Trostes. Und dann gehört auch dazu, dass wir Zukunft wecken, dass wir Menschen zeigen, es gibt eine Zukunft. Ein älterer Freund von mir, ein katholischer Theologe, Paul Zulehner heißt er, der sagt immer, ach wir Christen, viele Christen in Westeuropa, wir vertrösten die Menschen auf diesseits. Alles sollst du hier kriegen. Und selbst Christen, die jahrelang mit Gott unterwegs sind, die freuen sich nicht auf den Himmel. Muss ich jetzt wirklich sterben? Ja, ich bin 99 Jahre, darf ich noch ein Jahr, dann habe ich 100. Habe ich es geschafft? Ja, hallo? Ich sag mal, die Freude darauf, dass es in der Ewigkeit ein Zuhause gibt bei Gott, das ist ein Lebenstrost, den wir haben. Und ich freue mich jeden Tag drauf. Meine Frau sagt, du freust dich ein bisschen viel, aber ist okay. Ja? Ich freue mich darauf. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr zu haben. Keine Welt, die eiert. Keine Agonie der Parlamente zu erleben. Sondern zu wissen, der Herr ist Gott in allem. Und ich darf dabei sein. Ich darf bei ihm zu Hause sein. Wenn ich Beerdigungen mache und ich weiß, es war ein Christ, der mit Jesus lebte, dann sage ich immer, Gott hat ihn vollkommen, vollendet. Sein Lebenslauf hier ist vollendet. Das ist doch viel schöner, als er ist gestorben. Früher haben die Geschwister gesagt, er ist heimgegangen. Das hört sich auch schon nett an. Ja. Aber wenn du ein schlechtes Zuhause hast, haben manche auch eine komische Assoziation. Ja. Muss der wieder vor dem Ofen irgendwo sitzen oder so? Nein, heimgehen heißt wirklich ankommen bei Gott. Das Ziel des Trostes, damit will ich schließen, ist das, was Paulus hier schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen, der Gott allen Trostes. Ein väterlicher Freund, ich habe viele väterliche Freunde, ist auch ein Theologe, Jürgen Moltmann. Und seine Frau, sie waren über 60 Jahre verheiratet, starb, auch sehr elend. Und er hat ein dickes Buch geschrieben, die Theologie der Hoffnung. Viele Theologen kennen das. Und man kann das gutheißen oder nicht. Und ich habe es jedenfalls gut gefunden. Meine Generation, wir haben das alle gelesen. Ja, sage ich mal, die meisten. Ich habe ihn ja später richtig kennengelernt, wie auch immer. Und er sagt, Hoffnung ist das, was uns die Zukunft eröffnet. Hoffnung ist das, wo wir Christus sehen über die Gegenwart hinaus. Wo wir ihn erwarten, wo wir darauf harren, darauf zugehen, wo wir nicht in der Gegenwart oder Vergangenheit versumpfen. Das ist Hoffnung. Und wir brauchen Hoffnungsmenschen, wir brauchen Hoffnungsdenker, wir brauchen Hoffnungskorridore für unser persönliches Leben und für die ganze Welt. Und das sollten Christen sein. Und jetzt kam der Tod und sagte, jetzt habe ich entdeckt, wie wichtig es ist, dass dieser Gott nicht nur der Gott der Hoffnung ist, sondern auch der Gott des Trostes. Dass er mich durchzieht. Ich denke oft an den lukanischen Segen, also nicht der lukanische, ist der Segen des auferstandenen Christus, wie Lukas ihn berichtet, wie der Auferstandene seinen Jüngern begegnet und er segnet sie vor der Himmelfahrt. Und ich denke, er hat ja wahrscheinlich seine Hände erhoben. Und was haben die Geschwister gesehen, die Jünger? Haben wahrscheinlich die Wundmale da drin gesehen. Sie wussten, das hat mit Leiden zu tun. Und ihr kennt den Segen, ja. Da ist die Sendungssegen und alles, was da drin ist. Missionsbefehl. Und dann sagt er, mir ist alle Macht gegeben, alle Exousia, alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Dieser segnende Christus segnet immer weiter, auch dich. Ich habe mir überlegt, das steht da nicht drin, aber so habe ich gedacht, Herr, aber dann müsste das doch ein bisschen flotter hier noch in der Welt zugehen mit dem Reich Gottes. Und da habe ich mir so gedacht, als wenn Jesus eine Hand nimmt und sagt, ja, mit dieser Hand kann ich hier und jetzt sofort jeden Toten aus dem Grab reißen. Ihm ist alle Macht gegeben. Wissenschaftlich überhaupt nicht denkbar, für Christus ja. Er hat die Autorität über jede Krankheitsnot, über jede psychische Verknüpfung, was weiß ich. Er hat die Autorität, er greift ein und es geschieht ein Wunder. Und die Bibel lehrt uns, dass wir mit diesem eingreifenden Gott rechnen dürfen, dass wir darauf glauben, dass wir ihn erwarten, dass wir darum bitten dürfen. Und das ist auch eine Gemeinde hier, dass wir das erwarten. Und das Zweite ist es, als wenn Jesus sagt, mit dieser Hand trage ich dich durch. Ich trage dich durch die Leidenskorridore und durch das Sterben durch. Und das braucht auch Autorität. Denn der Einzige, der den Tod überwunden hat, ist Jesus. Er ist die Auferstehung selbst. Diese beiden Hände halten zusammen. Trost und Heilungskompetenz gehören zusammen. Also insofern wünsche ich euch den Trost des Herrn an diesem Tag. Und wir wollen gleich noch ein schönes Trostlied singen. Ich glaube, ihr habt noch was vorbereitet, wenn ich das richtig weiß. Gott segne euch ganz reichlich. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.